beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr da seid. Danke. Ich möchte noch eine Ergänzung machen, eine Ergänzung, die diesen Sonntag und auch letzten Sonntag vergessen wurde, was die Termine dieser Woche angeht. Diese Woche beginnt die Allianz-Gebetswoche. Die Allianz-Gebetswoche. Vor Weihnachten wurden Zettel ausgelegt mit den Terminen und wo es stattfindet. Wahrscheinlich sind nun alle weg bei euch daheim. Ich hoffe, ihr findet sie und schaut hinein. Und ich möchte euch Mut machen, diese Einheit in unserer Stadt, die Christus geschaffen hat, zu unseren Geschwistern in Anspruch zu nehmen und zu beten. Dieses Jahr findet keine Veranstaltung bei uns hier im Haus statt. Ansonsten schaut in den GEA hinein oder ruft Alice an, ich weiß alles. Ist okay, Alice, oder? Ihr Lieben, ich möchte am Anfang dieser Predigt ganz kurz auf das zu sprechen kommen, was wir letzten Sonntag gehört haben. Letzte Woche Sonntag habe ich gemeinsam mit euch über die Jahreslosung im etwas größeren Kontext, also in etwas kleinerem Kontext, in Versen davor nachgedacht. Ich möchte euch noch kurz die Situation vor Augen malen. Die Situation der Gemeinden, ich sage ganz bewusst Plural, denn Paulus schreibt das an verschiedene Hauskreise oder Kirchen in Rom. Was war da los? Es gab diese typische Frage, die jeder von uns kennt. Es gab die Traditionalisten, die Leute, die mit einer langen Tradition an die Sache gingen, die einen ganz gute Argumente hatten für ihren Glauben. Das waren die Judenchristen und es gab diejenigen, die neu dabei waren. Das waren die Heidenchristen, die Bewohner Roms, ob das jetzt nun Römer waren oder Leute aus dem Römischen Reich. Und Paulus beschreibt diese Situation, die durchaus schwierig war. Die Juden mussten Rom verlassen, kamen irgendwann mal zurück und dann gab es Streit. Nun, bei uns muss niemand irgendwie die Gemeinde verlassen, aber das Problem ist immer wieder das Gleiche. Es gibt Leute, die einer gewissen Tradition anhängen, die Traditionen vertreten und die immer das Neue wollen, das Yes, das Neue, das Heil im Neuen. Paulus stellt die sogar in Römer 14 gegenüber in die Starken und die Schwachen. Die Frage war nun, wer hat das Sagen, wohin diese Hauskirchen, diese kleinen Kirchen in Rom gehen? Wer hat das Sagen? Wer hat letztlich zu bestimmen? Und darüber entstand ein Streit, selbstverständlich. Drei Gedanken habe ich euch letzten Sonntag gegeben. Ihr könnt sie? Gleich. Wir freuen uns schon alle, Martin. Trommelwirbel. Nun, wir werden sie gleich sehen. Ja, das war, genau, da haben wir sie. Vielen Dank. Der erste Punkt, Gott gebe euch Eintracht, zweitens, Gott gebe euch Einstimmigkeit und drittens, nehmt einander an. Also, eine ganz kurze Zusammenfassung. Es geht beim ersten Punkt, Gott gebe euch Eintracht, darum, dass wir nach Paulus bei der neuen Gesinnung um ein neues Ziel, um ein gemeinsames Ziel ringen. Und auch die Frage an euch, was ist unser gemeinsames Ziel? Ich weiß nicht, ob wir das wissen, was unser gemeinsames Ziel ist. Vielleicht haben wir ganz viele verschiedene Ziele. Paulus geht dann einen Schritt weiter und sagt, Gott gebe euch Einstimmigkeit. Einstimmigkeit in diesen verschiedenen Fragen. Paulus lenkt den Blick seiner Leserinnen und Leser weg von den Gemeindeproblemen auf das, was das ganze Kapitel 14 beschreibt, hin zu Jesus, auf das gemeinsame Ziel. Und er schlussfolgert dann, nehmt einander an. Das wäre ja ein schöner Vorsatz im Jahr 2015, aber Paulus begründet seinen Imperativ. Und zwar, wie Christus euch angenommen hat. Und ich mache eine andere Begründung, weil Christus euch angenommen hat. Ich möchte heute Morgen einen Schwerpunkt herausgreifen aus diesen Gedanken und den mit euch einüben. Denn es ist ja schön, wenn man Sachen hört, ja, dann geht man nach Hause und mit dem Mittagessen sind viele Gedanken verdaut. Aber erst durch das Einüben, durch das Einschärfen setzen sich Dinge, entwickelt sich vielleicht sogar eine Gemeindegewohnheit. Ich möchte euch fragen, was muss passieren, dass wir als Gemeinde im Jahre 2015 und darüber hinaus es trotzdem schaffen, trotz aller Unterschiedlichkeit, trotz unserer unterschiedlichen Wahrnehmung, Ideen, Wünschen, vielleicht sogar Ziele, mit einem Mund loben können? Was muss geschehen? Wie können wir das einüben? Wie kann das zu einer Gemeindegewohnheit werden? Zu einem Erkennungsmerkmal dieser Gemeinde in dieser Stadt? Zu einem tragfähigen Fundament? Ich habe euch drei Schritte heute mitgebracht. Erstens erkennen, zweitens annehmen, drittens einüben. Erkennen, annehmen, einüben. Wisst ihr noch, lange bevor ein Sprecher, ein Sänger oder eine Sängerin einen Auftritt im Radio oder bei einem Konzert haben, gibt es sowas wie eine Sprecherziehung oder Gesangsunterricht. Man kann ja nicht unvorbereitet irgendwo hin und hoffen, ach, es wird schon, sondern man bereitet sich vor. Man schafft in der ganzen Sache neue Gewohnheiten. Ich möchte das mit euch am Anfang der Predigt einüben, dass wir im Endeffekt wissen, wie sich das anfühlt. Ich habe dazu einen Satz mitgebracht, den können wir gleich gemeinsam lesen. Das ist so ein Zungenbrecher. Genau. Ich werde mich wahrscheinlich verhaspeln, aber wir machen das gemeinsam. Der Cottbusser Postkutscher putzt den Cottbusser Postkutschkasten und der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. So, das ist ja einfach in der Geschwindigkeit. Aber wir reden nicht so. Wir reden schneller. Ich zu schnell, aber ein bisschen schneller. Wir versuchen es nochmal. Der Cottbusser Postkutscher putzt den Cottbusser Postkutschkasten und der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Ja? Es ist eine Übung. Wir machen noch eine zweite. Ich sehe, es hat euch gefallen. Mischwasserfischer heißen Mischwasserfischer, weil Mischwasserfischer im Mischwasser Mischwasserfische fischen. So, und jetzt ihr. Ja. Aus einem Munde fast. Gut, das zu unserer Zunge, die bei solchen Übungen gelockert wird und wir einfach merken, ach ja, an der Aussprache lässt sich so einiges feilen. Es gibt im Bereich Gesangsunterricht noch andere Übungen, die würde ich auch gerne mit euch machen. Ich möchte euch bitten, dass ihr aufsteht. Ich habe gestern diverse Videos angucken müssen, um mir das zu zeigen. Auf YouTube, ich möchte euch bitten, dass ihr so leichte Grimassen schneidet, um diese Muskulatur zu lockern, die beim Singen eine ganz wichtige Rolle spielt. Lockert euch einfach. Das sind Übungen, die muss man immer wieder machen. Manche Übungen sind ganz schön peinlich. Dann versucht, mit euren Zeigefingern so eine Schnute zu machen und dann einfach zu machen. Ihr lacht, das ist eine ganz wichtige Übung beim Singen. Und dann versuchen wir eine dritte Übung. Wir versuchen, unsere Zungenspitze gegen die Schneide, also hinter die Schneidezähne zu drücken und ein L zu machen, dass wir gähnen. Genau. Das lockert alles. Vielen Dank, ihr seid gut. Ich möchte euch im übertragenen Sinne fragen, wie können wir unsere persönlichen Übungen machen als Gemeinde? Vielleicht sogar in den Gottesdiensten, in den Hauskreisen, in unseren Leitungssitzungen, egal wo wir uns treffen. dass wir tatsächlich den Fokus bekommen, Gott aus einem Mund oder mit einem Mund zu loben. Paulus spricht von Einstimmigkeit. Das heißt nicht mit der einen Stimme, wir können es auch vierstimmig machen oder noch interessanter. Wie kriegen wir das hin? Drei Gedanken: erkennen, annehmen, einüben. Erstens erkennen. Und da möchte ich nochmal die wesentliche Begründung einfügen. Wie Christus euch angenommen hat oder weil Christus euch angenommen hat. Ihr Lieben, alles in unserem Leben braucht ein Fundament. Etwas, worauf es beruht. Wir würden beim Singen oder Sprechen sagen, den Atem. Etwas, das trägt und etwas, das gleichzeitig lebendig ist. Und ganz wichtig ist, Gebäude mit einem ordentlichen Fundament konnten den Stürmen der letzten Tage trotzen. Aber schwache Bäume hingegen nicht. Es gab Bahnverspätungen, Straßen waren gesperrt. Wer Radio gehört hat, der weiß, dass im Schwarzwald oder sonst wo ganze Straßen gesperrt waren, Autobahnen. Paulus schreibt in 1. Korinther 3, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Christus? Einen anderen Grund kann niemand legen. Um überhaupt davon zu reden, dass wir gemeinsam loben und uns nach einem gemeinsamen Ziel ausstrecken, redet sich Paulus in seinen Briefen den Mund fusselig, damit wir erkennen, dass unser Fundament überall bei uns bereits gelegt ist. Paulus beschreibt in der Jahreslosung dieses, wie Gott uns angenommen hat. Wir sind ja sehr schnell dabei, dass wir dann wieder denken, wir müssen jetzt andere annehmen. Nee, die Begründung ist, wie Gott uns angenommen hat. Oder ich würde das beschreiben, weil Gott uns angenommen hat. Dieses Wort proslambano, was drin steckt, dieses griechische Wort. Ich habe in diesem ganz dicken uralten Lexikon zum Neuen Testament im Kittel nachgesehen. Und dann heißt es, Gott zieht Menschen zu sich, wird das beschrieben, dieses Wort, dieses Annehmen. Gott nimmt sie in die engste Gemeinschaft auf. Es ist ein Zu-sich-Ziehen aus Not und Einsamkeit. Merkt ihr? Aus Einsamkeit. Niemand muss allein bleiben, wenn er von Gott angenommen wird. Aus Einsamkeit. Aus der Isolation heraus. Hinein in eine Gemeinschaft einzigartigen Glücks und der Geborgenheit. Wahnsinn, oder? Wisst ihr, und darum geht es Sonntag für Sonntag hier. Man könnte meinen, das weiß ich doch schon alles. Ich habe das hunderte Male gehört. Erzähl mir bitte was ganz Neues. Paulus würde antworten, nicht das Neue, nicht die Einzelheit, die du vielleicht noch gar nicht weißt, keine Sonderinformation eines griechischen oder hebräischen Wortes, eine Ausgrabung, die erst gestern stattgefunden hat. Nein, sondern das Evangelium. Das, was wir Sonntag für Sonntag hören. Weil es das Leben ist. Deswegen wiederholt es Paulus immer und immer wieder. Und das reicht zum Leben. Nein, es ist viel mehr als das, was zum Leben eben mal so bleibt. Es ist ein erfülltes Leben, eine Gemeinschaft einzigartigen Glücks, haben wir gehört, und der Geborgenheit. Und es reicht zum Sterben, also über diese Welt hinaus. Gott zieht uns in Jesus zu sich. Er nimmt uns an, nimmt uns in die engste Gemeinschaft auf, aus Not und Einsamkeit, aus der Isolation heraus, hinein in eine Gemeinschaft einzigartigen Glücks und der Geborgenheit. Eine kleine Wiederholung zu Vers 7, zu letzten Sonntag. Zweitens, annehmen, annehmen. Ich habe das überschrieben mit die Einladung, fröhlichen Lärm zu machen. Wisst ihr, ich bin in der Vorbereitung dieser Predigt auf eine Einladung Gottes gestoßen. Psalm 100 beginnt damit, jauchzt dem Herrn alle Welt. Wer von euch hat letzte Woche mal gejauchzt? Eine Person, ja? Zwei. Ihr merkt, das ist ein Beleg dafür, dass man dieses Wort kaum noch versteht. Wir gebrauchen dieses Wort nicht. Es ist nicht mehr in unserem aktiven Wortschatz. Ich habe das deswegen versucht, mal auszulegen, was es eigentlich so bedeuten könnte, um es griffiger zu machen. Ich übersetze jetzt ganz frei: Macht einen jubelnden, freudigen, fröhlichen, dankbaren Lärm. macht einen jubelnden, freudigen, fröhlichen, dankbaren Lärm. Wisst ihr, wir geben ganz viel Lärm von uns, wenn der Tag lang ist. Ganz viel Lärm. Ein trauriges Seufzen. Es verschlägt uns ganz häufig die Stimme. Manchmal weinen wir sogar. Nicht selten erheben wir unsere Stimme. Wir schreien auch manchmal, weil wir gehört werden wollen. Wir streiten, wir rufen. Wisst ihr, Psalm 100 sagt, Gott aber liebt freudigen, fröhlichen, dankbaren Lärm. Wie schwer ist es, glaubt ihr, freudigen, fröhlichen, dankbaren Lärm zu machen? Habt ihr eine Ahnung, wie das gehen kann? Jetzt kommt sozusagen die wichtigste Botschaft meiner Predigt. Wenn du gerade davor bist, abzuschalten, warte bitte diese 50 Sekunden. Schaut euch bitte folgendes Video unvoreingenommen an. Und dann stellt euch einfach mal die Frage, wie das aussehen kann und staunt darüber. Was für ein Gott schafft schöpferisch so eine Art von freudigen, fröhlichen und dankbaren Lärm? Das ist doch Balsam für unsere gestressten Seelen, oder? Erneut wiedergeben, ganz genau. Sowas können wir uns immer und immer wieder anschauen. Das ist Balsam für unsere gestressten Seelen, dieser fröhliche und dankbare Lärm. Wenn Kinder lachen, dann müssen sogar die Väter mitlachen. Das habt ihr vielleicht im Hintergrund gehört. Das hat den Vater einfach so sehr gefallen. Er hat mitgelacht, er konnte nicht anders. Absolut ansteckend. Diese Art von fröhlichem, dankbaren Lärm gefällt dem Vater. Psalm 1 schreibt, der Wunsch unseres Vaters ist, macht freudigen, fröhlichen, dankbaren Lärm. Lärmt mit Freuden. Lärmt mit Freuden. Lärmt mit Freunden. Lärmt gemeinsam. Ja, das sind die... Lärmt dankbar und fröhlich. Lärmt dankbar und fröhlich. Wie macht man freudigen, fröhlichen, dankbaren Lärm? Wisst ihr, wir sagen dazu mal ganz abstrakt, danken, loben, jauchzen, vielleicht sogar anbeten. Das ist dann meistens auf sehr wenige sakrale Momente bezogen. Vielleicht, wenn wir mal hier sind und wenn uns die Stimmung zusagt, das ist doch unsere Argumentationskette. Aber eigentlich können wir freudigen, fröhlichen, dankbaren Lärm überall machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass der dankbare und fröhliche Lärm unseres Lebens für die Welt viel, viel ansteckender ist als unsere Rechtgläubigkeit, als unser Wunsch, ein makelloses Leben zu führen. Ich glaube, dass ein fröhlicher, freudiger und dankbarer Lärm genau das ausdrückt, was Paulus in Römer 17, 15, Vers 7, ich verspreche mich heute die ganze Zeit, aber das gehört dazu, meint, wie Christus uns angenommen hat. Weil wir angenommen sind, soll die Welt die Jesus-Freunde als diejenigen kennen, die freudig, fröhlich und dankbar Lärm für den Vater machen. So soll uns die Welt kennen. Wisst ihr, in dieser Welt, in der es so viele dunkelste, abartig dunkle Abgründe gibt, diese Woche war wieder so eine Woche mit ganz tiefen, dunklen Abgründen. Und ich bin sicher, dass uns genau diese Nachrichten Angst einjagen, das, was in Frankreich geschieht. Dieser bestialische IS-Terror im Nahen Osten. der jetzt einfach überschwappt, der Krieg in der Ukraine, politische Turbulenzen, wisst ihr, die Dunkelheit greift um sich. Das Stöhnen der Kreatur, wie Paulus das in Römer 8 beschreibt, ist greifbar. Diese Welt sehnt sich nach Hoffnung, nach einem kindlichen Lied voller Freude, das von Gott zeugt, nach Lärm, der ansteckend ist. Dann lasst uns das doch einüben im dritten Punkt. Drittens, einüben. Ich habe zwei inhaltliche Übungen mitgebracht. Nein, wir werden jetzt nicht mehr aufstehen und lustige Übungen machen. Zwei inhaltliche Übungen. Die Nummer eins heißt Anbetung und mein Fokus auf Gott. Anbetung und mein Fokus auf Gott. Ich möchte den Psalm 100 noch einmal lesen und hört genau zu, um wen es in diesem Psalm geht. Jaucht dem Herrn aller Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehet zu seinen Toren ein mit Danken und zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Wisst ihr, Anbetung und Lobpreis richten unseren Blick über uns hinaus auf Gott. Problemanalysen, Optimierung und Verbesserung richten immer unseren Blick pausenlos auf uns selbst, auf mein Leben, auf unser Problem, auf meine Möglichkeiten, auf unsere Perspektive. Es geht unentwegt nur um dich und um mich, also in deinem Leben um dich, in meinem Leben dann um mich. Es ist eine Dynamik, ein Teufelskreis. Wisst ihr, und das Schlimme an der Sache ist, dieser Teufelskreis ist sehr stabil, mit verheerenden Folgen. Ich möchte euch fragen, was glaubt ihr, wie hat sich die Häufigkeit von Depressionen unter der Bevölkerung seit dem Zweiten Weltkrieg verändert? Hat sie abgenommen? Hat sie vielleicht etwas zugenommen? Besprich das ganz kurz mal mit deinem Nachbarn. Was vermutest du? Laut einer Statistik haben Depressionen seit dem Zweiten Weltkrieg um 1000% zugenommen. 1000%. Sicherlich gibt es eine ganze Fülle von Gründen dafür. Eine ganze Fülle. Ein Grund auch, dass die Statistiken besser geworden sind. Der amerikanische Psychologe Martin Seligman, Professor für klinische Psychologie, einer der einflussreichsten Psychologen in Amerika, beschrieb vor einigen Jahren die Gründe. Er meint, wir als Gesellschaft haben den Zugang zu dem Größeren in unserem Leben verloren, dem höheren Ziel oder dem höchsten Gut unseres Lebens. Wir haben unser ganzes Leben reduziert, wir haben es minimiert. Wir würden sagen, die ganze Ewigkeit in ein kurzes Menschenleben hineingepackt. Aber unser Menschenleben ist zu klein, schlussfolgert er, zu fragil, zu unbedeutend, um die Frage nach dem Sinn des Lebens aus sich heraus zu beantworten und den Hunger des Lebens zu stillen, ein Hunger nach einem wertvollen Leben. Wisst ihr, das aus dem Munde eines einflussreichen Psychologen? Das Geheimnis der Anbetung ist es, dass wir gemeinsam mit einer Stimme, so sagt Paulus, über uns hinaus den loben, der uns gemacht hat, der uns kennt, der unserem Leben Sinn gibt, der uns berufen hat, der uns heute Morgen hierher gerufen und hierher gezogen hat, der uns in dieser Gemeinde zusammenbringt, der einen Weg mit uns geht, auf ein Ziel zu, das höher ist als unser Leben. Wisst ihr, und das muss eingeübt werden, denn das vergessen wir. Das Lob muss deswegen eingeübt werden. Wir wollen uns durch das Lob immer wieder einen Blick darauf gönnen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Und dann halten wir gemeinsam inne und versuchen tatsächlich Worte zu finden. Und meistens ist es echt ein Lärmen. Ein gemeinsames, fröhliches, dankbares Lärmen. Vielleicht kriegen wir auch mehr nicht hin. Oder manchmal sind wir selbst dazu nicht in der Lage und wir sind still und staunen. Auch das kann Anbetung sein, vollkommen ohne Worte. Aber es ist möglich, neue Gewohnheiten zu schaffen, neu ins Staunen zu geraten, eine neue Sprache zu erlernen. Ich möchte euch Mut machen, dass wir 2015 möglichst früh damit anfangen, in Anbetracht all der Herausforderungen, die uns wieder in so einen ganz stabilen Teufelskreis mit hineinziehen, ganz neu den Blick auf Jesus lenken, den Blick von den vielen unerledigten Gemeindedingen zu richten auf den, der uns Sinn gibt und Ziel ist, der Grund unseres Lebens ist. Lasst euch mal folgende unglaublichen Worte zusprechen. Es ist wirklich eine gedankliche Übung und dann vielleicht sogar eine Übung, diese Theologie in unser Leben einzugliedern. Ich möchte all die bitten, die eine Bibel dabei haben, Habakuk 3 ab Vers 17 aufzuschlagen. Wenn du Habakuk nicht findest, dann ein kleiner Hinweis, Habakuk befindet sich zwischen Nahum und Zephania. Okay, der Prophet beschreibt eine sehr schwierige Zeit in Israel. Eine Zeit voller Entbehrung, der Not und der Angst. Also ein perfektes Trainingsgelände für dieses Lob. Dieses Lob, wenn es tatsächlich nicht so läuft, wie wir es uns wünschen. Habakuk 3, Abvers 17. Habakuk beschreibt: Da wird der Feigenbaum nicht grünen und es wird kein Gewächs sein an den Weinstöcken. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus und die Äcker bringen keine Nahrung. Schafe werden aus den Hürden gerissen und in den Ställen werden keine Rinder sein. Was für eine schreckliche Zukunft. Das ist doch mal wirklich furchtbar. Und dann passiert etwas, das tatsächlich eine Grundlage braucht. Das kommt nicht von uns. Das ist das Wunder. Er schreibt: Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft. Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Wisst ihr, wenn wir anbeten, bekommen wir einen anderen Blick auf die Probleme unseres Lebens. Gott gönnt uns seinen Blick darauf. Ihr wisst es wahrscheinlich, dass wenn Pastoren hier vorne stehen, das, was sie predigen, sie sich zuallererst selbst predigen. Als ich das vorbereitet habe und mit diesem Habakuk-Text schwanger gegangen bin, passierte gestern Folgendes. Brigitta und ich sind vormittags nach Möhringen gefahren, um die Schlüsselübergabe unserer neuen Wohnung zu feiern. Und es gab aber nichts zu feiern, denn der Makler hat uns eine wesentliche Nachricht verschwiegen. Wir müssen die Wohnung in Möhringen noch renovieren. Diese Woche steht aber der Umzug an. Ihr könnt euch vorstellen, wie es mir gestern ging. Um 12 Uhr war eine Worship-Schulung, eine Anbetungsschulung, die wir hatten. Wäre ich Gemeindemitglied, hätte ich sie abgesagt und hätte mich geärgert. Ich habe mich geärgert, ja. Ich hätte alles an Kraft investiert, um jetzt zu überlegen, wie werde ich mit dieser Situation fertig. Ich habe meine Frau sehr lieb, aber sie ist momentan eine sehr eingeschränkte Hilfe mit dem Baby. Ich habe mich wirklich geärgert. Ich war auf 180. Ich hatte keine Lust, diese Worship-Schulung zu machen. Ist blöd, wenn man über solche Texte predigt. Ich konnte als Pastor nicht einfach absagen. Das kommt nicht gut, nicht so kurzfristig. Also bin ich hingefahren und habe tatsächlich erlebt, wie aus einer Not, die ich gar nicht lösen konnte, etwas passiert ist, dass mir Hilfe angeboten wurde. Wir fahren heute zu fünft nach Möhringen und renovieren. Ganz spontan, wie diese Ausrichtung in der Anbetung auf Gott mir gestern so geholfen hat. Ich kann nicht sagen, dass ich das Ganze jetzt so locker flockig mit links mache. Es bleibt eine ganz große Spannung, eine Hoffnung da jetzt nicht. Ja, aber es Es war eine ganz große, ganz intensive Erfahrung für mich, gestern aus dieser Wut, aus diesem Streit, aus diesem Hadern mit mir selbst und mit dem Makler herauszukommen und auf Gott zu blicken mit den Geschwistern gestern in der Worship-Schulung. Also ich kann euch das nicht beschreiben, was das war. Es war ein heiliger Moment. Ich möchte nochmal diesen Vers lesen. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft. Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Wisst ihr, es wird beschrieben in der Zukunftsform. Wir haben das nicht in der Tasche. Wir müssen das immer wieder glauben und neu annehmen. Und ich möchte dich fragen, kannst du das glauben? Habakuk beschreibt, der Ertrag des Ölbaums bleibt aus und die Äcker bringen keine Nahrung. Schafe werden aus den Hürden gerissen, in den Ställen werden keine Rinder sein. Und unser Leben schreibt, der Erfolg bleibt aus, die Arbeit nimmt überhand. Das Ziel scheint alles andere als klar zu sein. Da ist Angst vor dem Neuen, vielleicht vor der ungewohnten Situation und vielleicht Frust, weil es nicht immer so läuft, wie es dir gefällt, wie es mir gefällt. Du spürst den Sand im Getriebe. Es fühlt sich wie eine zähe Gummimasse an. Es geht weder vor noch zurück. Wisst ihr, und dann kommen noch die alltäglichen Probleme dazu. Das Konto gibt kein Geld mehr her. Die Rechnungen stapeln sich. Freundliche Worte werden nicht gesprochen. Stattdessen Streit. Es regnet nur noch. Dummerweise auch in unserem Herzen. Und Habakuk schreibt, und doch will ich jubeln, weil Gott mir hilft. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte wie eine Gazelle, kann ich über die Berge springen. Darum noch ganz schnell eine zweite Übung. Anbetung und Hören. Anbetung und Hören. Dem Wort Gottes zuhören. Es zu lesen und sich zusprechen zu lassen. Paulus schreibt, denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Heiligen Schrift Hoffnung haben. Anbetung führt uns dazu, hinzuhören, nicht nur zu reden, hinzuhören und ihm zu vertrauen. Und dann ist in aller Treue zu ihm etwas Neues möglich. Bei Abraham, bei Isaak, bei Jakob. Gott hat sich von niemals davon abbringen lassen, obwohl in ihrer Geschichte gelogen und betrogen wurde. Gott stand zu seinem Wort. Er war da. Er begleitete und führte, er versorgte. Gott hörte sogar die Schreie seines Volkes in der Wüste, als es versklavt war. Wisst ihr noch, mit welcher Begründung Mose das Volk Israel herausführen sollte? Es soll in die Wüste, um Gott anzubeten. Es soll in die Wüste, um Gott anzubeten. Und dann befreite Gott sein Volk. Er führte es aus der Entfremdung in die Freiheit. Er ging nachts als Feuersäule vor dem Volk her und tagsüber als Wolkensäule. Wisst ihr, das ist damals bis heute im Orient ein Sklavendienst. Arbeit von Dienern. Gott dient dem eigenen Volk. Er gönnt ihnen ein eigenes Land. Er gönnt ihnen Freiheit, ein Leben mit der freien Möglichkeit anzubeten, Anbetung einzuüben. Er macht sich erfahrbar im Alten Bund, im Tempel, im Gottesdienst. Und mehr noch, wir kommen gerade von Weihnachten. Er macht sich in einer Person erfahrbar. Er steigt vom Himmel auf die Erde. Er wird Mensch, mitten unter uns, Gott auf Augenhöhe. Gott stürzt sich ins Getümmel dieser Welt. Jesus wird ein Diener, ein Freund des Lebens. Er liebt Kinder. Er hätte seine Freude gehabt an diesem Kleinen, der da gelacht hat. Er geht zu den Kranken, er würdigt Frauen. Er malt uns den Vater und sein Himmelreich vor Augen. In Jesus erleben wir leibhaftig, was annehmen heißt aus Gottes Perspektive, nämlich Menschen annehmen, Gemeinschaft annehmen. Jesus sagt, ich habe dich angenommen und möchte mit dir zusammen sein. Wisst ihr, diese Geschichte Gottes mit uns Menschen wird in jedem von uns weitergeführt. Und sie geht noch weiter, sie geht über unser Leben hinaus. Über unser Leben hinaus. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich möchte dich fragen, wie oft nimmst du dir die Zeit, um dir das zusprechen zu lassen, wer dieser Gott ist? Um in der Bibel zu lesen und zu staunen und dann, um fröhlich Lärm zu machen, ansteckend Lärm zu machen. Wie oft nehmen wir uns Zeit, Danke zu sagen, anstatt nach richtig und falsch zu beurteilen? Ich möchte uns Mut machen, neue Gewohnheiten zu schaffen, das fröhliche, freudige und dankbare Lärmen einzuüben. Das führt zusammen, das richtet unseren Blick auf Jesus. Deswegen möchte ich jetzt nicht Amen sagen. Wir wollen das jetzt in der Anbetungszeit einüben. Es geht weiter. Das gehört dazu. Ich möchte euch einladen, euch darauf einzulassen.